Hebräer Kapitel 7 und Gemeindeordnung vom 22. September 1957. Ich glaube, wir haben zuerst ein kleines Kind hier. Doc, mein Bruder im Fleisch, hat mir vor einigen Minuten gesagt, dass Sie es dem Herrn weihen möchten. Wenn diese Mütter ihre kleinen Kinder bringen möchten, um dem Herrn zu weihen, dann sind wir froh, dass ihr sie gerade jetzt heraufbringt, eure Kleinen. Viele Leute taufen sie, so wie sie sagen. Die Methodistengemeinde tut es und ich glaube, die Nazarener, da bin ich nicht sicher. Nein, ich glaube, da haben sie sich getrennt, deswegen wegen der Kindertaufe, die Nazarener und die freien Methodisten. Aber wie es auch immer ist, einige tun das eine oder das andere, einige gießen etwas Wasser auf sie, einige besprengen sie, aber wir versuchen immer, der Bibel so nahe zu sein, wie wir nur können. Da gibt es keine Schrift in der Bibel, dass ein Kindlein besprengt werden soll, und ebenso wenig gibt es eine Schriftstelle in der Bibel, dass irgendeine Person besprengt werden soll. Das ist keine schriftgemäße Sache, das ist ein Auftrag der katholischen Gemeinde. Aber sie brachten Jesus kleine Kinder, und wir sind hier, um ihn zu repräsentieren, und wir möchten dasselbe tun, wie er getan hat. Er legte seine Hände auf sie, segnete sie und sagte: Verbietet es den kleinen Kindern nicht, zu mir zu kommen, denn solcher ist das Königreich Gottes. Und damit möchten wir weiterfahren hier im Tabernakel, während wir versuchen, den richtigen, geweihten Weg der Bibel zu gehen, so gut wie wir wissen. Nun, wenn diese Mutter oder irgendeine Mutter ihre Kleinen hier haben, um geweiht zu werden, während Schwester Gerti spielt, bringt sie rein, und dann bringt sie zum Altar, und der Bruder und ich werden hinabkommen und die Kleinen dem Herrn darbringen. Danke, Schwester Gerti. Das ist sehr fein. Wer von euch liebt kleine Kinder? Wenn dem nicht so ist, dann stimmt etwas nicht mit euch. Dann stimmt etwas nicht. Nun, heute Abend möchten wir in den Rest der Versammlung hineingehen. Und der Grund, warum ich heute Abend herabkam, normalerweise an einem dieser Tage, wenn wir Heilungsversammlungen haben, dann habe ich nur eine im Tag, denn das kostet mich so viel, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und hier zu Hause ist es zweimal so schwer wie sonst. Ich möchte mich entschuldigen für den Schnitzel, den ich heute Morgen machte. Aber das Erste, was mich durcheinander brachte, das war, als Billy kam und er sagte, er könnte nicht genug Leute finden, um Gebetskarten herauszubringen. Oder er könnte nicht genug Leute finden, die Gebetskarten möchten. Er hat nur etwa 12 oder 14 herausgegeben. Niemand wollte Gebetskarten. Ich nehme an, es war alles in Ordnung mit ihnen. Und deswegen habe ich mir nicht überlegt, als ich anfing, diese Karten zu rufen, es waren etwa 10 oder 12, die er herausgab. Ich habe sie aufgerufen und dann kam ich zu einer bestimmten Nummer und niemand gab Antwort und ich rief und niemand antwortete und ich dachte nicht, was es sein könnte, bis Frau Wutz mir rief und sagte: Bruder Brennan, Billy mischt diese Karten jeweils vorher und dann gibt er sie heraus. Und vielleicht hat er diese Nummer 3, das war es doch, diese Nummer 3 hat er vielleicht in seiner Tasche. Normalerweise gibt er alle 50 heraus, wenn er sie herausgibt, und er mischt sie vorher. Und es ist, damit niemand sagt, gib mir die Nummer 1, vielleicht beginnen wir nicht mit Nummer 1, vielleicht beginnen wir mit der Nummer 50, ihr wisst es nicht. Und dann gehen wir rückwärts, vielleicht beginnen wir mit 8 und gehen weiter, oder wir beginnen mit 20 und gehen weiter. Ihr wisst das nicht, aber er mischt sie einfach, gibt sie dann heraus den Leuten, so wie sie möchten. Und daran dachte ich nicht heute Morgen, und ich hatte 4 oder 5, hätte ich noch rufen können, und vielleicht wären sie nicht darin gewesen. Vielleicht waren sie in den 20er oder 30er Nummer irgendwo, aber der Herr hat geholfen. Aber es scheint einfach nicht die richtige Kraft dahinter zu sein, wie es ist, wenn ich weg bin von zu Hause. vielleicht versuche ich es gar nicht mehr.
Vor
kurzer Zeit habe ich den Herrn gebeten, dass er mir eine gute Versammlung gibt. Und ich habe versprochen, dass ich ihn nicht mehr dafür bitten würde. Denn es ist so eine schwere Sache und es ist im Gegensatz zur Schrift, seht ihr. Das macht es so schwer. Weil ich weiß, dass es so ist, dann bin ich schon eigentlich von Anfang an besiegt. Ich bin besiegt, wenn ich beginne. Wie immer es ist, jemand hat jemand angerufen heute Nachmittag. Frau Woods wurde durch jemanden angerufen und da wurde gesagt, dass jemand in der Gemeinde angerufen hätte wegen einem Mann, der sehr, sehr krank sei. Der kam heute Nachmittag zu Christus. Dieser Mann, der sehr krank war, kam zu Christus. Noch eine Sache, Frau Woods hat mir gesagt, dass ich zu ihrer Schwester gesprochen hätte, eine ältere Schwester. Ich war sogar in ihrem Heim und habe Mittagessen mit ihr eingenommen dort in Kentucky. Und der allmächtige Gott weiß, dass ich die Frau nicht erkannte. Seht, Visionen sind souverän. Ihr wisst nie, was kommt und was geschehen wird. Das liegt an Gott, was dann geschieht. Aber ich wusste, ich wartete darauf und kürzlich, als dieses kleine Mädchen hier war, die so Unterscheidung haben soll, und seht, wenn Gott das der ganzen Welt geben würde, das wäre ja fein. Wenn es so wäre, aber dann wäre es im Gegensatz zu dem, was er mir auf der anderen Seite der Straße gesagt hat vor einigen Jahren. Wir möchten sicher sein, dass es richtig ist und dass die Gemeinde, die hier ist, dass sie es sieht. Und so habe ich diese Frau Schneider angerufen. Sie ist hier irgendwo und sie hört ein bisschen schwer. Und diese kleine Dame sprach etwas leise und sie sagte, du hast Rheumatismus oder Arthritis oder so etwas. Und ich wusste aber, dass es eine gebrochene Hüfte war. Und der Heilige Geist brachte das heute Morgen. Nun, was es ist eine göttliche Gabe und sie wirkt in der Souveränität. Aber was es so schwer macht hier in dieser Stadt, aufrichtig, ich komme immer in Schwierigkeiten hier, wenn ich für die Kranken bete. Ich sage den Leuten Folgendes. Ich gehe und sage nun, der Herr hat dich gesund gemacht. Jesus hat dich geheilt, als er für dich starb vor 1900 Jahren. Gerade dort wurdest du geheilt. Was Gott betrifft und was Christus betrifft, bist du vor 1900 Jahren geheilt worden. Deine Krankheit ist vorbei. Aber es benötigt deinen Glauben, dass es geschieht. Und diese Person kann dann herumgehen, nicht gesund werden. Und dann kommt die Person und sagt, nun, Bruder Branham hat mir gesagt, ich werde gesund. Seht, ich sage euch, was Gott sagt. Wenn es nun direkt zu einer Person gesprochen wird, es ist, so spricht der Herr, eine gewisse Sache wird geschehen und das wird dir dort beweisen, dass deine Heilung schon sicher ist. Dein Glaube hat es versiegelt. Seht ihr? Die Verheißung ist dir. Das sind nicht meine Worte. Es ist Gottes Wort, dass ihr schon geheilt seid. Aber wie es auch ist, irgendwie begreifen das die Leute hier in Jeffersonville einfach nicht. Ich kann es ihnen einfach nicht sagen. Ich versuche es zu erklären, so gut wie ich kann, aber es geht einfach nicht. Das ist alles. Vor kurzem ging ich zu einem Mann in sein Haus. Der Mann war am Sterben. Sie riefen mich und sagten, bete für ihn. Und der Arzt sagte, er wird nicht leben bis am nächsten Morgen. Und ich ging hinein und der junge Mann sagte zu mir, Bruder Branham, ich möchte nicht sterben. Nun, gewiss, das wollte der junge Mann nicht. Er hatte eine Familie und zwei Kinder. Nun, ich ging hinab und ich sagte, schau, wer ist dein Arzt? Und er sagte es mir. Ich sagte, nun, der Arzt mag gesagt haben, dass du stirbst. Aber Gott hat nicht gesagt, dass du sterben wirst. Ich sagte, aufgrund der Bibel bist du schon geheilt, denn Jesus starb für deine Heilung. Er sagte, glaubst du, dass ich gesund werde? Ich sagte, das glaube ich absolut. Nun, wenn ich für einen Menschen bete und nicht diese Art von Glauben gebrauche, ihm zu glauben, bevor ich gehe, wenn ich sage, oh nein, nein, der Arzt hat gesagt, dass du sterben wirst, dann wirst du sterben, so ist es nun. Nun, das wäre doch wirklich eine Eigenart, was wäre das für ein Mensch, der so geht, um für die Kranken zu beten? Diese Person möchte ich nicht in meinem Haus, dass er für mich betet. Ich möchte jemand, ob er es nun sieht oder nicht, dass er den Glauben nimmt und auf der Verheißung steht für mich. So ist es. Und ich sagte, wir gingen und haben gebetet und ich sage nun, habe guten Mut. Er sagte, glaubst du, dass ich gesund werde? Ich sage, sicher, Gottes Wort sagt, dass du gesund wirst. Seht, wenn du glauben kannst, sind alle Dinge möglich. Er sagte, gut, ich werde glauben. Ich ging hinaus und jemand sagte, der Mann stirbt, nicht wahr? Ja. Und so am nächsten Tag starb der Mann oder einige Tage nachher. Diese Frau ging hinaus, begann zu trinken und alles Mögliche. Und dann ging einer der Diakone von seiner Gemeinde, glaube ich, es war ein Diakon, ging zu der Frau und bat sie, dass sie doch in die Gemeinde zurückkehren solle. Sie sagte, ich glaube niemandem mehr. Prediger Branham kam hierher, betete für meinen Mann und sagte, er würde leben und er starb 3 Tage später. Und so glaube ich nichts mehr. Jetzt, dann ist sie gestorben. Gut, aber wie es immer ist, seht ihr, das zeigt einfach, dass die Leute nicht darauf achten, was man sagt. Gewiss. Wenn ich für einen Menschen bete, dann sage ich den Leuten, dass sie leben. Und ich glaube, dass sie leben. Aber ganz egal, wenn mein Wort vollständig so spricht der Herr ist und ihr es nicht glaubt, dann sterbt ihr sowieso. Hier, das ist so spricht der Herr und viele empfangen es und sterben. Viele gehen zur Hölle mit dem so spricht der Herr, wenn sie es nicht müssten. Ist das richtig? Seht ihr? Das ist alles auf eurem Glauben gegründet. Bruder Collins, ich glaube, er ist nicht hier heute Abend, aber habt ihr ihn gehört heute Morgen? Er hat die mutigste Aussage gemacht darüber. Seht ihr? Er hat gesagt, derselbe Glauben, den ihr hier habt, genau denselben Glauben müsst ihr dort draußen haben, denn es ist euer persönlicher Glaube, nicht eure Denomination, sondern Glauben in Christus. Ihr müsst diesen Glauben haben. So ist es genau richtig. Absolut. Und göttliche Heilung ist auf eurem Glauben gegründet, aber aufgrund von Gottes Wort, so spricht der Herr, dass jede Person geheilt wurde, als Jesus starb auf Golgatha. Er wurde verwundet für unsere Übertretungen. In seinen Striemen sind wir geheilt. Ist das richtig? Wir sind geheilt. So sagt es die Bibel. Wir sind geheilt, also findet nicht den Fehler bei mir. Ich bin nur ein Prediger des Wortes. Geh zu Gott und sag ihm, dass etwas mit ihm verkehrt ist. Und Gott wird dir dann zeigen, wo deine Schwäche liegt. Seht, es ist dein Glaube. Jesus sagte, wenn du glauben kannst. Wenn du glauben kannst. Wenn du glauben kannst. Wenn ihr hört, dass der Heilige Geist euren Glauben bestätigt hat und es festlegt und sagt, so spricht der Herr, morgen um diese Zeit, zu einer bestimmten Zeit, wird das und das geschehen. Dies und jenes wird geschehen, dann wirst du dort und dort sein und du wirst irgendjemand treffen und das soll dir dann ein Zeichen sein. Beobachtet das, das ist direkt eine vollendete Sache. Aber wenn es um göttliche Heilung geht, dann muss ich göttliche Heilung auf dieselbe Ebene stellen wie die Errettung. Jeder von euch, ganz egal, was ihr getan habt, ihr seid gerettet, seit Jesus gestorben ist. Denn als er starb, starb er, um die Sünden der Welt hinwegzunehmen. Aber es wird euch nichts nützen, wenn ihr es nicht persönlich annehmt und erfährt. Aber was eure Sünden betrifft, so sind sie schon vergeben. So ist es. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt.
when it's come to saying divine healing, I have to put divine healing on the same basis of that manner as salvation. Each one of you, no matter what you've done, you've been saved since Jesus died, because He died to take away the sins of the world. But it'll never do you any good till you personally accept it and experience it.
Amen.
But as far as your sins are already forgiven, that's right. Behold the Lamb of God.
Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Das ist es. Erinnert euch daran. Ich weiß, im Lehren der Schrift, wir sind eine vermischte Versammlung, und oft in diesem Hebräerbuch, und das ist eher ein sehr tiefes Buch, wir werden es nun eine Weile liegen lassen. Ich werde versuchen, heute mit dem letzten Teil, dem 7. Kapitel, zu Ende zu kommen. Und da sind viele Fragen in euren Gedanken, ohne Zweifel. Viele von euch haben Fragen, auch ich. Und das nächste Mal, wenn der Herr kommt, wenn ich komme, ich gehe nun nach Michigan und dann von Michigan gehe ich nach Colorado, von Colorado zur Westküste. Und wenn wir dann kommen, so der Herr will, ich weiß es nicht, ob ich, wenn ich nicht in Chicago bin am Sonntag, vielleicht bin ich zurück am kommenden Sonntagabend. Wir halten nun unseren Pastor schon etwa 6 Wochen vom Pult fern. Auch durch diese Bücher hindurch. Ich mache das nicht gern. Bruder Neville ist ein lieblicher, feiner Bruder, freundlicher Bruder. Und ich bin sicher, dass diese Gemeinde Bruder Neville liebt. Nebenbei möchte ich sagen, während ich rede, jemand in diesem Land ist schuldig, dass er Karten geschrieben hat, um Bruder Neville aus diesem Pult zu bringen. Das müsst ihr aber mit mir erledigen. So ist es. Gewiss. Ich sagte etwas über den Diakonenrat. Der Diakonenrat hat überhaupt nichts mit dem Pastor zu tun, mit diesem Pastor. Nein, mein Herr, die Versammlung im Ganzen hat die gesamte Autorität. Der Diakonenrat, das ist einfach die Polizei hier in der Gemeinde, um Ordnung zu halten und so weiter. Aber wenn es um die Regentschaft geht, dann hat die ganze Gemeinde das Sagen. Diese Gemeinde ist gebaut auf der Souveränität der lokalen Gemeinde. Darum habe ich da nichts zu sagen im Hinwegtun dieses Pastors oder im Einstellen eines Pastors. Ich besitze das Grundstück und es ist der Gemeinde gegeben und ihr alle seid die Gemeinde. Ihr Leute hier, ihr seid jene, die es kontrollieren. Ihr, die Gemeinde, ihr selbst. Und die Gemeinde, die heilige Gemeinde Gottes, ist die Souveränität, der Heilige Geist in dieser Gemeinde. Und die einzige Sache, die ich habe, ich besitze das Grundstück und ich habe es dieser Gemeinde gegeben und es ist steuerfrei und die Gemeinde, sie wählt ihren Pastor. Ich habe damit nichts zu tun und die einzige Möglichkeit, dass der Pastor gehen könnte, das wäre, wenn er selbst entscheidet zu gehen oder wenn die Mehrheit der Gemeinde so wählt und sagt, wechselt den Pastor. Das ist die einzige Weise. Kein Diakonenrat kann es tun. Der Diakonenrat hält einfach Ordnung und die Dinge in der Gemeinde. Die Finanzverwalter haben damit nichts zu tun. Sie reparieren einfach die Kirche und sie können es nicht tun, es sei denn, der ganze Finanzverwalterrat sagt, wir müssen das oder das bauen, wir müssen das oder das tun und dann müssen sie den Kassier fragen, ob sie das Geld dazu haben. Jawohl. Aber wenn irgendeine Beschwerde ist gegen irgendein Glied oder wenn ein Glied eine Beschwerde hat gegen einen anderen oder irgendetwas verkehrt ist, dann müsst ihr selbst zu diesem Bruder gehen und mit ihm reden, du und er allein. Und wenn er es nicht annehmen will, das nächste, was geschieht, dann nimmst du einer der Diakone oder jemand mit und gehst zu diesem Bruder. Und wenn er es dann nicht annehmen will, dann komme und sag es der Gemeinde. Und wenn er es nicht annimmt von der Gemeinde, dann sagt die Bibel, dann soll er sein wie ein Heide oder ein Außenstehender. So ist es. Und jeder Person hier, die eine schuldige Person kennt, und ihr geht nicht zu ihm und sprecht mit ihm, und ihr seid ein Teil der Gemeinde Gottes, und ihr werdet für diese Sünde antworten müssen. So ist es. Und wenn irgendeine Person eine Beschwerde hat gegen einen Diakon oder gegen jemanden in der Gemeinde, dann werden drei Leute benötigt. Drei Leute kommen. Es muss aus dem Mund von zwei oder drei Zeugen sein. Dann geht und sagt dem Pastor, dass da eine Beschwerde ist gegen einen Diakon. Und wenn da eine Beschwerde ist gegen einen Diakon, dann ist der Diakon, wenn er kein gerechter Mann ist, nicht vollkommen, er muss sein Amt halten, tadellos, und er muss tadellos sein. Und wenn die Versammlung den Eindruck hat oder sieht, dass dieser Diakon sein Amt nicht richtig führt, dann gehen drei Leute und sie bringen es vor den Pastor. Und der Diakon, dem Diakon wird gesagt, er muss zu Hause bleiben an jenem Abend. Und dann kommt der Pastor, bringt es vor die Versammlung und gibt die Beschwerde bekannt. Und wenn dann die Versammlung für den Diakon wählt, dass er weitermachen soll, dann macht er weiter. Und wenn sie sagen, der Diakon muss aufhören, dann erwählen sie am selben Abend einen neuen Diakon. Darum ist es nicht einer, der damit etwas zu tun hat. Es ist die Mehrheit der Leute. Ja, wenn 20 für ihn wählen und 21 gegen ihn, dann geht er oder umgekehrt. Es ist die Souveränität der lokalen Gemeinde und jedes Glied hat das Sagen in der Gemeinde. Wenn irgendetwas verkehrt läuft, dann können sie kommen und das Einzige, was sie machen können, sie bringen es vor Gott, dass sie dazu für sorgen, dass absolut nichts die Bewegung oder das Vorwärtsgehen der Gemeinde hindert. Aber die volle und komplette Autorität der Gemeinde ist der Pastor. Lest die Bibel und schaut, ob das nicht ein biblischer Befehl ist oder Ordnung. So ist es. Keiner ist über dem Ältesten. Ich habe nichts damit zu tun, was Bruder Neville hier tut. Das liegt an euch und Bruder Neville. Wenn Bruder Neville Zeugen Jehovas Lehre bringen möchte, das liegt an ihm und an euch. Wenn er irgendetwas predigen möchte, das er will, das ist zwischen euch und ihm. Das ist alles. Wenn die Versammlung für ihn wählt, dass er das predigen soll, das ist in Ordnung. Das liegt an ihm. Das Einzige, was ich hier habe, ich besitze einfach das Grundstück. Und wenn irgendetwas anderes kommt, wenn es darum geht, den Pastor hinwegzutun oder sie möchten wählen, dann könnt ihr nicht einen Diakon fragen, das zu tun. Dann kommt zu mir, dann komme ich hinab und sage, ihr möchtet den Pastor hinwegtun, sagt mir warum. Hat er etwas getan? Ja, wir haben ihn betrunken gesehen. Oder wir haben gesehen, dass er das oder jenes tat. Habt ihr drei Zeugen dafür? Ja, das haben wir. Dann müssen diese Zeugen zuerst geprüft werden. Nehmt keine Anklage gegen einen Ältesten an, es sei denn, es sind zwei oder drei Zeugen und sie müssen zuerst geprüft werden, wenn es gegen einen Ältesten geht. Und dann müsst ihr schwören.
Don't receive an accusation against the elder, lest it be by two or three witnesses, and let them first be proved against an elder. Then you have to swear to it.
Dann müsst ihr es schwören, dass ihr es gesehen habt und beweisen, dass ihr es gesehen habt. Und wenn ihr das getan habt, dann wird diese Sünde öffentlich gerügt. Das ist verkehrt und dann sagt ihr, Versammlung, möchtet ihr euren Pastor wechseln? Und wenn dann die Versammlung wählt und entscheidet, vergebt ihm und er soll weitergehen, dann muss es so sein. Ist das nicht fair? Ist das nicht eine Sache, wie die Gemeinde geführt werden soll? Das ist, was die Bibel sagt. Wir haben keine Bischöfe, keine Oberaufseher und Räte und so weiter, um das zu bewegen. mit viel Autorität. Da ist niemand, der Autorität hier hat, als der Heilige Geist. So ist es. Und er bringt die Sache in Bewegung und wir nehmen ihn als die Mehrheit der Leute, so wie die Menschen gehen. Wenn eine Seite das tun möchte und die andere Seite möchte etwas anderes tun und dann gewinnt eine Seite, was macht dann die Seite, die verloren hat? Sie gesellt sich zu den anderen und sagt, wir sind verkehrt gewesen. Wir werden so weitergehen, denn der Heilige Geist hat diese Wahl getroffen. Genau so ist es. Wie mit den Demokraten und den Republikanern, solange wir als Demokratie stehen, als Amerikaner, wenn die Demokraten an der Regierung sind, und dann sollten die Republikaner mit ihnen ziehen. Und wenn die Republikaner ihnen sind, dann sollten die Demokraten mit ihnen sein. Das ist genau so, so sind wir eine Nation. Und wenn wir das brechen, dann brechen wir unsere Demokratie. So ist es. Demokraten sagen, oh, ich habe nichts zu tun, die Republikaner sind drin. Wenn es so ist, dann fallen wir. Ich bin ein Mann von Kentucky. Zusammen können wir stehen und getrennt werden wir fallen. Wenn irgendetwas verkehrt ist in dieser Gemeinde, von dem ihr wisst, dass irgendein Einzelner, irgendeine Person oder jemand etwas hat, dann seid ihr verpflichtet und müsst vor Gott antworten, wenn ihr diese Sache nicht in Ordnung bringt. Ihr, die Gemeinde. Denkt daran, das liegt nicht auf meinen Schultern, das liegt auf euren Schultern. Und alles, was in der Gemeinde verkehrt läuft, Gott wird euch dafür verantwortlich halten. So ist es. Das ist die Art und Weise, wie er seine Gemeinde führt. So ist es in der Bibel und das ist die Ordnung, die Verordnung der Bibel. Es ist die Souveränität der lokalen Gemeinde und der Pastor ist das Haupt. So ist es. Amen. Nun kommen wir zu dieser gesegneten alten Botschaft hier. Ich möchte, dass ihr das wisst, das wird auf Tonband aufgenommen. Denkt daran, diese Botschaft. Und das ist die Tonbandaufnahme der Gemeinde, die Ordnungen und die Verordnungen der Gemeinde. Das ist auf Tonband. Und das ist so, wie die Bibel sagt.
I want you to know that. This is tape recorded, remember, this message. And the tape recordings of the church, the orders and rules of the church. It's on tape recording. That's according to the Bible. We don't run it to nobody in...
Nun, da ist niemand hier im Haupt oder irgendwo. Wir sind alle gleich. Aber wir haben einen Führer. Und das ist der Pastor, solange er durch den Heiligen Geist geführt ist. So ist es. Nun, hier, da werden viele Fragen kommen. Und wenn wir das nächste Mal kommen, Bruder Neville wird es im Radio bekannt geben, dass ich hier bin, dann schreibt einfach eure Fragen auf, damit wir dann miteinander streiten können. Ich weiß, ich habe über die Beharrlichkeit der Heiligen gesprochen, ich habe über die höchste Gottheit von Jesus gesprochen. Ich habe über die Sicherheit der Heiligen gesprochen, Vorherbestimmung und über viele dieser Dinge. Und ich weiß, in meiner Versammlung sind viele gesetzliche Legalisten. Das ist vollkommen in Ordnung, absolut. Nun, die Sache ist, auch ich bin gesetzlich und ich bin ein Calvinist. Ich glaube einfach der Bibel. Das ist alles. Nun, wenn da einige dieser Fragen kommen, über die ich gelehrt habe, über Beweise, über Gefühle und so weiter, über all diese Dinge. Vielleicht seid ihr nicht damit einverstanden gewesen. So, an einem dieser Abende vielleicht. Nun, seid ihr in Eile? Müsst ihr bald zurück? Gut, dann wollen wir es am Mittwochabend machen. Kommenden Mittwochabend, denke ich. Dann können wir das haben. Bringt eure Fragen Mittwochabend. Legt sie auf die Plattform. Eure Fragen über die Bibel. Gut, über das, was gelehrt wurde. Mittwochabend. Und dann am folgenden Sonntag. Ich denke, ich werde dort in Chicago sein und dann werde ich nach Michigan gehen, so der Herr will. Dann werde ich am Mittwoch hier sein, Mittwochabend, und ich werde versuchen, die Fragen zu beantworten, so gut ich kann. Der Herr sei uns gnädig. Lasst uns einen Augenblick nun unsere Häupter beugen. Nun, gesegneter Herr, dies ist ein großer Haushalt, es ist deine Gemeinde. Du bist es, Herr, der es bewegt, und wir möchten, dass es sich so bewegt, wie der Geist Gottes uns bewegt. Und wir beten jetzt, dass du uns segnest, während wir die Botschaft wiederholen und in die tiefen Dinge hineingehen. Wir beten, dass der Heilige Geist sie uns offenbart, so wie wir es brauchen, denn wir bitten es in seinem Namen. Amen. Nun, oh, dieses Hebräerbuch, ich schätze es als eines der großen Bücher ein. Etwas später, es ist möglich, dass ich nach Übersee gehe, wenn Gott erlaubt, dann werde ich das sehr bald tun. Ich muss nach Afrika gehen aufgrund einer Vision, und ich glaube, ich werde nie viel Erfolg haben mit meinen Versammlungen, bis ich nach Afrika gehe und diese Vision erfülle. Dann vielleicht im kommenden Frühling wird eine Zeit kommen, aber zwischen dieser Zeit möchte ich noch ein Buch aus dem Hebräer nehmen, und das ist das 11. Kapitel des Hebräers. Und dann etwa eine Woche dabei bleiben in diesem 11. Kapitel und jeder dieser Charaktere durchnehmen und ihre Charakteristik. Seht, durch Glauben Noah und dann das Leben von Noah betrachten. Durch Glauben Abraham, dann nehmen wir das Leben von Abraham. Durch Glauben Abel, dann nehmen wir das Leben von Abel. Seht, und wir bringen alles. Möchtet ihr das? Oh, das wäre doch. Wir könnten dann die ganze Bibel durchnehmen. Und das versuchen wir vielleicht. Vielleicht eine Woche oder 10 Tage von Versammlungen. Eine Versammlung nach der anderen, wie eine Erweckungsversammlung. Vielleicht um die Weihnachtsferien in dieser Zeit oder so, wenn der Herr will. Nun, in diesem 7. Kapitel vom Hebräerbuch treffen wir diesen großen Charakter. Wer kann uns noch sagen, wie sein Name war? Melchisedek. Nun, wer war dieser Melchisedek? Er war der Priester des höchsten Gottes. Er war der König von Salem, und das war der König von Jerusalem. Er hatte keinen Vater, er hatte keine Mutter, er hatte keine Zeit, wo er geboren wurde, und er wird keine Zeit haben, wo er stirbt. Wir haben herausgefunden, dass das etwas Ewiges sein muss. Wir haben herausgefunden, dass das Wort für immer eine Zeitspanne bedeutet. Erinnert ihr euch noch? Eine Zeitspanne. Für immer und für immer. Und für immer wird oft bezeugt in der Bibel als eine Zeitspanne. Aber die Ewigkeit, und es gibt nur ein ewiges Leben, das haben wir herausgefunden. Stimmt das? Gott allein hat ewiges Leben. Ist das richtig? Es gibt nur eine Art von ewigem Leben, und so etwas wie eine ewige Strafe gibt es nicht. Denn wenn du für eine Ewigkeit bestraft werden müsstest, dann müsstest du ewiges Leben haben, um ewig bestraft zu werden. Und wenn du ewiges Leben hast, dann kannst du nicht gestraft werden. Wenn du ewiges Leben, wer mein Wort hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Ist das richtig? Ewiges Leben, weil du glaubst. Wenn du ewiges Leben hast, dann kannst du nicht gestraft werden, weil du ewiges Leben hast. Und so, wie sollt ihr dann für immer und immer in der Hölle leiden und ewiges Leben haben? Oder dann müsstet ihr ewiges Leben haben. Und ihr glaubt, dass die Bibel, oder ich glaube, dass die Bibel von einer buchstäblichen brennenden Hölle spricht. Die Bibel lehrt uns das, dass die Sünden und die Boshaften geplagt oder gestraft werden für immer und für immer. Aber das ist keine Ewigkeit. Vielleicht sind das 10 Billionen Jahre, oder vielleicht sind es 100 Billionen Jahre, aber irgendwann muss es zu einem Ende kommen. Denn alles, was einen Anfang hatte, hat ein Ende.
The Bible teaches that. that the sins and wickedness will be punished forever and forever. That's not eternity now. That's maybe for 10 billion years. It may be for 100 billion years. But sometimes it has to have an end. For everything that
Denn alles, was einen Anfang hatte, hat ein Ende. Es sind jene Dinge, die nie einen Anfang hatten, die kein Ende haben. Erinnert ihr euch noch an die Lektion, wie wir zurückgingen und herausgefunden haben, dass alles, das einen Anfang hatte, dass das verdreht wurde? Es war eine Perversion der Sache und schlussendlich kommt es zurück zu einer Ewigkeit und dann die ganze Hölle, alles Leiden und alle Erinnerung daran wird für alle Ewigkeit vorbei sein. Alles, was einen Anfang hat, endet. Und dieser Melchisedek, das war nicht Jesus, denn er war Gott. Und der Unterschied zwischen Jesus und Gott ist, dass Jesus war das Zelt, in dem Gott wohnte. Nun, Melchisedek, Jesus hatte beides, Vater und Mutter. Dieser Mann hatte niemals einen Vater oder eine Mutter. Jesus hatte einen Anfang des Lebens und er hatte ein Ende des Lebens. Und dieser Mann hatte keinen Vater, keine Mutter, keinen Anfang der Tage und kein Ende des Lebens. Aber es war dieselbe Person. Melchisedek und Jesus war eines. Aber Jesus war der irdische Leib, geboren und gemacht nach Sünde, Gottes eigener Leib. Sein eigener Sohn wurde geboren und gemacht nach der Sünde, damit er den Stachel des Todes herausnehmen konnte, um die Erlösung zu bezahlen und um Söhne und Töchter für sich zu empfangen. Habt ihr es erfasst? Aus diesem Grunde hatte er einen Anfang und er hatte ein Ende. Aber dieser vollkommene Leib im Gedenken als das Angeld unserer Auferstehung, Gott wollte nicht, dass dieser heilige Leib Verwesung sieht, weil er ihn selbst geschaffen hat und er hat ihn hervorgebracht, hat ihn auferstehen lassen und hat ihn zu seiner rechten Hand gesetzt. Und heute ist dieser Heilige Geist, der diesen Leib auferweckt hat, hier in der Gemeinde. Gesegnet sei der Name des Herrn. Und er zeigt dieselben Wunder und Kräfte. Und eines Tages wird dieser Heilige Geist, der in der Gemeinde ist, wird rufen, wird schreien und wird hervorholen und wird es empfangen zu sich selbst in Leibform, der zur rechten Hand der Majestät Gottes sitzt, um Fürsprache für uns Sünder einzulegen. Und dadurch sind wir vollkommen weggehalten von der Sünde. Nicht, dass wir nicht sündigen, aber wir sind von der Sünde weggehalten in der Gegenwart Gottes, weil dort ein blutiges Opfer zwischen mir und Gott steht und zwischen dir und Gott. Aus diesem Grund hat er gesagt, ein Mann, der aus Gott geboren ist, kann nicht sündigen. Er kann nicht sündigen. Denn wenn ihr wiedergeboren ist, dann ist genau der Heilige Geist, der in diesem Leib lebte, lebt dann in euch und er kann nicht sündigen. Das Opfer liegt vor ihm und wenn ihr absichtlich sündigt, und das zeigt, dass es unmöglich ist, dass ihr in diesem Leib seid. Amen. Das ist das Evangelium.
Das bloody sacrifice standing between me and God, between you and God. That's what he said, a man is born of God, does not commit sin, he can't sin. For if you're born again, the very Holy Spirit that lives in that body lives in you. And he can't sin. The sacrifice is laying before, and that if you willfully do it, shows that it's impossible for you to be into that body. Amen. That's the gospel.
Das ist das Evangelium. Da ist es. Seht ihr? Darum widerspricht sich keine Schriftstelle. Die Schriftstellen bindet es zusammen. Es ist unmöglich für jene, die einmal erleuchtet sind. Da werden wir Fragen bekommen. Bringt sie einfach. Das wollen wir ja. Passt auf, denn es ist unmöglich für jene, die einmal erleuchtet waren, wegzufallen, wenn sie wegfallen, wieder zur Buße zu erneuern, dass sie den Sohn Gottes aufs Neue kreuzigen und ihn zur offenen Schande bringen. Sie können es nicht tun. Und wenn ihr dann zum Hebräer 10 hinübergeht, wo es heißt, wenn wir absichtlich sündigen, nachdem wir die Kenntnis der Wahrheit empfangen haben, was ist denn Sünde? Unglaube. Wenn ihr absichtlich seht, wenn ihr seht, dass der Heilige Geist Dinge tut, die er hier tat, wie heute Morgen, und ihr seht, dass Christus aus den Toten auferstanden ist und in seiner Gemeinde lebt, unter seinem Volk, und ihr es dann absichtlich ablehnt, dann ist es unmöglich für euch, je zu Gott zu kommen, weil ihr den Heiligen Geist gelästert habt. Jesus sagte dasselbe, als er diese Wunder tat, und sie sagten, nun, er ist Beelzebub, er ist ein Wahrsager, er ist ein Teufel. Jesus wandte sich um und sagte, ich vergebe euch dafür, aber wenn der Heilige Geist kommt und ein Wort dagegen gesprochen wird, es wird niemals vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der kommenden Welt, weil ihr den Geist Gottes, der in ihm war, einen unreinen Geist genannt habt. Wenn wir absichtlich sündigen, wenn wir absichtlich nicht glauben, nicht nachdem wir die Wahrheit empfangen haben, indem wir wiedergeboren sind, dann können wir nicht sündigen. Ein Christ kann die unverzeihliche Sünde nicht begehen. Er kann es nicht. Der Ungöttliche tut das. Der gemachte Gläubige, nicht der Gläubige, tut das. Jene jüdischen Rabbis, sie dachten, sie seien stark und sie waren Doktor der Theologie und der Philosophie. Sie dachten, sie hätten alles in einen Sack genäht, aber es waren die schlimmsten Sünder. Oh, ihr hättet keine Hand auf ihr Leben legen können. Sie waren sauber, moralisch, gerecht, aber sie waren Ungläubige. Und wenn ihr dann das Wort Sünde betrachtet, findet heraus, was es bedeutet. Das Wort Sünde bedeutet Unglaube. Da gibt es nur zwei Dinge, einen Gläubigen oder einen Ungläubigen. Das ist eine gerechtfertigte Person oder ein Sünder. Das ist alles. Wenn ihr Ungläubige seid, seid ihr Sünder. Ganz egal, wie gut ihr seid, wie oft ihr zur Kirche geht, ihr könnt sogar ein Prediger sein, ihr seid immer noch ungläubig. Diese Pharisäer waren Prediger und sie waren Ungläubige und heute sind sie deswegen in der Hölle. So religiös, wie sie nur sein konnten und so fromm, aber sie glaubten ihm nicht. Und sie nannten ihn einen Teufel und haben sein Wort abgelehnt und einige sagten, sie haben darüber diskutiert und einige sagten, wenn du es bist, komm vom Kreuz herab, zeige uns ein Wunder und wir möchten sehen, wie du es tust. Einer hat ihn auf den Kopf geschlagen mit einem Stecken und er hat gesagt, prophezeie und sage uns, wer es war. Wenn du ein Prophet bist, dann werden wir dir glauben. Er hat ihn auf den Kopf geschlagen mit einem Stecken und er hat gesagt, prophezeie und sage uns, wer es war. Wenn du ein Prophet bist, dann werden wir dir glauben. Seht, Ungläubige. Es waren gemachte Gläubige. Sie sagten, sie seien Gläubige, aber sie waren Ungläubige, nicht wiederhergestellt, nicht erneuert, abgetrennt, auch wenn sie heilig und fromm waren. Genauso ist es auch heute. Männer und Frauen können in die Kirche gehen, ein langes Gesicht machen, fromm sein, wie sie nur sein können, niemals lügen, niemals stehlen. Sie versuchen, ihre Religion zu leben, so gut sie können, aber es sei denn, sie sind Gläubige, sonst sind sie verloren. Da gibt es gar kein bisschen Gesetzliches in der Bibel. Calvinismus ist, Gnade ist, was Gott für dich getan hat, und Werke sind das, was du für Gott tust. Ist absolut getrennt voneinander. Wenn du aufhörst mit Lügen, mit Rauchen aufhörst, mit Stehlen aufhörst, mit Ehebruch aufhörst, mit allem aufhörst und alle Gesetze hältst und zur Kirche gehst, jeden Sonntag getauft wirst, das Abendmahl nimmst und die Füße der Heiligen gewaschen hast, alles getan hast, die Kranken geheilt und alle diese anderen Dinge. Es sei denn, du bist vom Geiste Gottes geboren, außer Welt, sonst bist du verloren. Nicht der, der will oder der, der läuft, sondern Gott, der Gnade schenkt. Esau tragt es ein Bestes, ein Christ zu werden, konnte es nicht. Die Bibel sagt, er weinte bitterlich, er suchte einen Ort, um Buße zu tun, und er konnte den Ort nicht finden. Denn bevor er überhaupt geboren war, hatte Gott ihn verurteilt, denn er wusste, dass er nichts taugte in seinem Herzen. Gott durch Vorherwissen wusste es. Er sagte, ich liebe Jakob und ich hasse Esau. Und Esau sah aus wie ein Gentleman. Er blieb zu Hause, sorgte für seinen alten blinden Papa, hat das Vieh gefüttert und alles getan. Er war ein guter Junge. Die Bibel sagt, dass er bitterlich weinte und einen Ort suchte, um Buße zu tun, und er konnte den Ort nicht finden. Und Jakob, er war Mamas Junge, ein kleiner weibischer Geschichtenerzähler. Das war er, das müsst ihr zugeben, das sagt die Bibel. Er rannte umher, hing am Schoßzipfel der Mama, aber Jakob mit all seinen Auf und Ab und seinem weibischen Wesen, er hatte immer noch Respekt für dieses Geburtsrecht. Das ist die Schlüsselnote. Esau war zweimal so ein Gentleman wie Jakob. Wenn wir ihn heute richten müssen, ob er ein Glied unserer Gemeinde sein würde, ihr würdet Esau 1000 zu 1 nehmen, wenn ihr ihn nicht kennen würdet. Aber Gott nahm Jakob. Was würdet ihr tun mit Paulus, mit dem heiligen Paulus, wenn er ein Diener Gottes, ein Prediger sein möchte? Ein kleiner, hakennasiger Jude mit losem Mundwerk ging daher, stritt überall und wollte die Gemeinde in Stücke reißen. Er ging, tat alles. Und ihr hättet gedacht, er hätte die unverzeihliche Sünde getan, aber Gott sagte, das ist mein Diener. Gott nimmt Männer und macht sie anders. Nicht der Mensch nimmt Gott und wird anders. Gott ergreift den Menschen und macht ihn anders. Nicht was du tust, was du willst und was du denkst. Es ist Gott, der es tut. Da habt ihr es. Das ist die Geschichte. Nun, dieser große Melchisedek. Welch eine Geschichte über ihn ist hier. Wir möchten ein wenig lesen. Seinen Typ. Wir mussten so schnell hindurchgehen und wir werden jetzt da beginnen bei einer gewissen Schriftstelle und wir beginnen etwa beim 15. Vers. Und es ist offensichtlich, dass nach der Ähnlichkeit oder Gleichheit Melchisedeks ein anderer Priester hervorkommt. Melchisedek, war er ein Priester? War er? Hier ist, was er war. Wir haben herausgefunden, dass Gott am Anfang, dass er die große Quelle des Geistes war. Stimmt das? Er hatte keinen Geburtsort und er hatte keinen Ort, wo er starb. Er hatte keinen Anfang der Tage und hatte kein Ende der Jahre. Er war so ewig, wie die Ewigkeit ewig ist. Er war nie geboren und er ist nie gestorben. Und dann haben wir herausgefunden, dass er 7 verschiedene Geister hat. Ist das richtig? Die Bibel sagt in der Offenbarung, dass die 7 Geister vor dem Throne Gottes sind. Ist das richtig? Die 7-fachen Geister. Und wir haben herausgefunden, dass 7 Farben sind. Es sind 7 Gemeindezeitalter. Es läuft so weiter, 7 ist vollständig. Und Gott war vollständig. Und 7 Geister. Und diese Geister waren vollkommen. Der erste hatte die rote Farbe. Rot. Vollkommene Liebe, Erlösung. Wenn wir Zeit hätten, würden wir durch diese Farben hindurchgehen, um jede dieser Farben zu zeigen, dass jede dieser Farben Gottes Reinheit repräsentiert. Amen. Diese Farben sind 7 natürliche Farben. Diese Farben repräsentieren die Reinheit Gottes und diese Farben repräsentieren die Motive Gottes, die Absicht Gottes, die Einstellung Gottes. Diese 7 Farben, sie repräsentieren 7 Gemeindezeitalter, 7 Sterne, 7 Engel. Durch die ganze Schrift hindurch. 7 Diener, 7 Botschafter, 7 Botschaften. Alles ist in der 7. 7 Tage. 7 Tage, 6 Tage. Der 7. ist der Sabbat. Vollkommen. Oh, es ist wunderbar, wenn wir nur Zeit hätten, da hineinzugraben und diese Farben, um diese Farben hervorzubringen. Nimm die rote Farbe. Wir nehmen die erste Farbe rot. Was ist rot? Rot ist ein Zeichen der Gefahr. Rot ist ein Zeichen der Erlösung. Und wenn ihr rot durch rot hindurch betrachtet, welche Farbe seht ihr dann? Weiß. Das ist richtig. Und als das rote Blut vergossen wurde, um die rote Sünde zu bedecken, und Gott schaut durch das rote Blut auf die rote Sünde, und dann wird es weiß. Der Gläubige kann nicht sündigen. Gewiss nicht. Der Same Gottes, die Segnungen Gottes bleiben auf ihm. Gott kann nichts anderes sehen als das Blut seines eigenen Sohnes. Ganz egal, was es ist in seiner Gemeinde, was es ist. Gott sieht es nicht, weil Jesus Fürsprache andauernd einlegt, der hohe Priester. Da gibt es keine Möglichkeit für einen solchen zu sündigen, wenn solch ein Opfer da liegt für ihn. Gewiss nicht. Ihr sagt, nun, das gibt mir aber gute Gelegenheit. Das zeigt, dass es nicht in Ordnung ist mit dir. Du wirst es schätzen, du wirst es lieben, wenn du ein richtiger Christ bist. Die Sünde wird dich dermaßen plagen, bis du es nicht mehr tun kannst. Denn der Same Gottes bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, sagt die Bibel. Wenn man einmal gereinigt ist durch das Blut Jesu, der hat kein Verlangen mehr nach Sünde. Wenn du ein Verlangen hast, dann ist dein Herz nicht in Ordnung mit Gott. Du wirst Verkehrtes tun, aber nicht absichtlich. Du fällst in eine Falle. In irgendetwas strauchelst du hinein, das du nicht tun möchtest. Das ist dann keine Sünde, denn du wirst Buße tun in der Minute, wo du siehst, dass du verkehrt bist. Du wirst dich schnell umwenden und sagen, ich habe das nicht gesehen. Dein ganzes Leben kannst du das sagen. Du möchtest nicht. Aus diesem Grunde, wir sind so dumm und so im Dunkeln auf der Erde. Und darum ist ein Blutopfer die ganze Zeit für uns da und hält uns bedeckt. Und beim ersten Fehler, den wir machen, da kommt eure gesetzliche Seite hervor. Oh, weißt du was? Diese Frau war geheiligt, aber gesegnet sei Gott, sie hat Verkehrtes getan. Ich weiß, sie ist abgefallen. Das ist verkehrt. Sie ist nicht abgefallen. Sie hat einen Fehler gemacht.
Now there's your legalist idea. Oh, you know what? That woman was sanctified, but bless God, she done wrong. I know she's backslid. That's wrong. She's not backslid. She made a mistake. If she did it willfully.
Sie hat einen Fehler gemacht. Wenn sie es absichtlich getan hätte, wäre sie am Anfang nicht in Ordnung gewesen. Aber wenn sie es nicht tun wollte und sie geht vor die heilige Gemeinde Gottes und bekennt es und sagt, ich war verkehrt und bitte vergebt mir, dann seid ihr verpflichtet, das zu tun. Wenn ihr das nicht tut in eurem Herzen, dann solltet ihr selbst zum Altar gehen. So ist es. Das ist die echte Heiligkeit der Gemeinde. Das ist die echte Heiligkeit. Nicht deine Heiligkeit, sondern die Heiligkeit von Christus. Ich habe keine Heiligkeit, um ihn zu repräsentieren, aber ich vertraue in seine, in seine Gnade und ich habe sie in meinem Herzen. Ich habe nichts verdient, um es zu verdienen, aber durch Gnade hat er mich gerufen und er hat mich eingeladen zu kommen. Und ich schaue ihn an und er hat das Verlangen aus mir genommen. Ich mache jeden Tag oder jeden Monat Tausende von Fehlern, jedes Jahr gewiss. Aber wenn ich sehe, dass ich verkehrt bin, sage ich, oh Gott, ich wollte es nicht tun, du kennst mein Herz. Ich wollte es nicht tun, ich strauchelte da hinein. Aber ich wollte es nicht tun, du vergibst mir, Herr. Wenn ich meinem Bruder Falsches tue, dann sage ich, mein Bruder, vergib mir, ich wollte es nicht tun, gewiss. Gott kennt mein Herz. Da habt ihr es. Da ist das Blutopfer. Da ist die Kraft des Evangeliums, in der die heilige Gemeinde vorwärts geht. Nicht, weil du etwas getan hast. Es ist etwas, mit dem du nichts zu tun hattest. Dort ist die Versöhnung. Nun, dieser Melchisedek, als er hervorkam, ich möchte euch noch etwas erzählen. Habt ihr hier ein dreieckiges Stück Glas genommen? Ihr nehmt ein dreieckiges Stück Glas und dann legt ihr es an die Sonne und es wird 7 vollkommene Farben produzieren. Das macht ein dreieckiges Stück Glas. Es produziert einen Regenbogen. Das ist richtig. Wenn wir Zeit hätten, würden wir da hineingehen. 3 Dinge bringen Vollkommenheit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Rechtfertigung, Heiligung und die Taufe des Heiligen Geistes. Da habt ihr es. Die Vollkommenheit kommt durch die 3. Gott über den Menschen. Gott in einem Mann, Jesus genannt. Gott in der Gemeinde. Dann die Vervollkommnung. Der Mensch sündigte, solange Gott dort droben war in einer Feuersäule. Denn er war immer noch ein unreines Geschöpf und da lag kein Blut vor ihm. Dann kam das Lamm Gottes, der zweite Schritt Gottes, derselbe Gott, ein anderes Amt. Gott war in Christus, das war derselbe Gott, der in der Feuersäule war. Und derselbe Gott wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und dann spassten die Leute, die Menschen über ihn. Und er war immer noch dafür verantwortlich, denn das Blut war noch nicht vergossen. So ist es. Jesus sagte, ich vergebe dir. Aber derselbe, der Fleisch wurde, wurde wieder zur Feuersäule. Ich komme von Gott und ich gehe zu Gott. Und dann finden wir Paulus, wie er ihn dort trifft, auf dem Weg nach Damaskus. Dieselbe Feuersäule. Wir sehen, wie Petrus ihn trifft, dort im Gefängnis. Dieselbe Feuersäule, gewiss. Und wir sehen ihn heute unter uns. Dieselbe Feuersäule. Aber die Vervollkommnung, das kommt so weit, das ist die mittlere Person. Nun, wenn da ein Jude unter uns sein sollte, jemand oder jemand, der das Alte Testament versteht, ich beweise es, ich will es euch zeigen. Ich habe das Alte Testament jetzt nicht bei mir, dies ist ein neues Testament. Aber im Darbringen der Schaubrote, die lagen auf der koscheren Platte und im jüdischen Opfer bei der Reinigung des Tabernakels. Fragt einen Juden. Da waren 3 Brotstücke und von den 3 Brotstücken war das mittlere gebrochen. Das ist Christus. Das mittlere Stück war gebrochen. Christus, der dazwischen ist. Das zeigt, dass irgendwo ein Zerbruch stattfand zur Erlösung. Und dieses Stück war eingeschlossen in der Erlösung, dort beim koscheren Brot. Und heute, wenn wir das Abendmahl nehmen, dann brechen wir das koschere Brot, denn es ist der Leib von Christus. Und er wurde auf Golgatha gebrochen, als Versöhnung für unsere Sünden, dass durch seine Gerechtigkeit wir zu seiner Gerechtigkeit werden, weil er zu unserer Sünde wurde, dass wir zu seiner Gerechtigkeit werden. Bruder, das ist reine Gnade, absolut. Da gibt es keinen anderen Weg, wo du es rechtfertigen könntest. Nun, dieser Melchisedek, diese große Person, die dort auf dem Weg Abraham traf und Abraham bezahlte ihm den Zehnten. Wie groß muss dieser Mann gewesen sein? Seht schnell, 16. Vers. Der nicht nach dem Gesetz, nach fleischlichen Geboten gemacht ist. Seht ihr jetzt dieses Gesetzliche, das Gesetz? Das Gesetz sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebruch begehen, du sollst nicht stehlen. Jesus wandte sich um und sagte, es ist gesagt, zur alten Zeit wurde gesagt, du sollst nicht töten. Aber ich sage dir, wer immer da mit seinem Bruder zürnt, ohne Grund, hat schon getötet. Es ist gesagt, ihr sollt nicht Ehebruch begehen, aber ich sage euch, wer immer eine Frau betrachtet und nach ihr gelüstet, hat schon in seinem Herzen Ehebruch mit ihr begangen. Da habt ihr es. Das sollte die Frauen lehren, wie sie sich kleiden sollen. Und wie sie das tun, was richtig ist. Wenn ihr euch falsch kleidet und bewirkt, dass ein Mann euch anschaut in der falschen Weise, dann seid ihr schuldig, ihr seid des Ehebruches schuldig, genauso wie wenn ihr den Akt getan hättet. So sagt es Jesus. Und ihr Leute mit diesem Zorn, diesem Temperament, die immer sofort den Mund öffnet über jemand, seid vorsichtig, ihr seid schuldig, wenn ihr ein Wort gegen euren Bruder sprecht, das nicht richtig ist. Ihr geht umher und reißt es nieder. Ihr müsst nicht ein Messer in den Rücken eines Mannes stechen, um ihn zu töten. Ihr könnt seinen Charakter brechen und ihn töten. Ihr könnt seinen Einfluss töten. Sprecht gegen euren Pastor hier, sagt etwas Schlechtes über ihn. Das ist genauso, wie wenn ihr ihn erschießen würdet. Wenn ihr etwas sagt, das nicht stimmt über ihn, nun, dann tötet ihr seinen Einfluss bei den Leuten und dann seid ihr schuldig. Das hat Jesus gesagt. Hört, was Paulus hier zu sagen versucht. Ich liebe diese alte Bibel. Die bringt euch zurecht. Schaut einfach hier. Wir lesen hier. Denn es ist offensichtlich, ich glaube, ich habe hier einen falschen Vers. Hier, 16. Der nicht nach dem Gesetz von fleischlichen Geboten gemacht ist. Seht ihr, das ist das Gesetz nun. Oh Bruder, ich sollte nicht, ich weiß. Das ist es nicht. Die Liebe bewirkt es. Wir sind dahin durchgegangen. Ich sagte, wie ich sage über meine Frau, oh nun, ich hätte gerne zwei Frauen, ich würde gerne mit jener umherlaufen, dieses und jenes tun, aber wenn ich es tue, dann wird mich meine Frau scheiden und meine Kinder und alles und mein Dienst geht kaputt. Du schmutziger, verrotteter Heuchler, das ist, so ist es. Du hast sie gar nicht richtig lieb, so ist es. Wenn du sie liebst, dann gibt es kein Gesetz darüber, du liebst sie so oder so und du hältst zu ihr. Genauso ist es. Und ihr Frauen werdet dasselbe tun, euren Männern gegenüber. So ist es. Manchmal kommt es so weit, irgendein Mann sieht dort eine kleine Isabel, überall bemalt und dann fällt er wegen ihr. Und vielleicht hat er eine gute Frau. Und dann nennt ihr euch Christen. Schämt euch, ihr braucht eine neue Berührung am Altar. So ist es. Und einige von euch Frauen, schaut irgendeinem Kerl nach mit so glattem Haar, mit genug Vaseline, um seinen Mund zu stopfen. Und vor kurzem war da ein Mädchen, das ist kein Witz, denn ich möchte es nicht als Witz erzählen. Die Leute wissen, dass das kein Ort ist, um Witze zu erzählen. Aber dieses Mädchen da, das sind feine Jungs hier, Christen. Es war vor langer Zeit, als ich hier Pastor war und wir hatten so eine Klasse mit den jungen Männern und ich würde zu den jungen Frauen am Sonntagnachmittag sprechen über Sex und diese Dinge und am nächsten Sonntagnachmittag, dann sprach ich zu den jungen Männern und versuchte, diese Dinge richtig zu stellen. Und da war irgendein Mädchen, die begann mit irgendeinem Kerl zu gehen dort in der Stadt, der Zigaretten rauchte, eine Flasche in seiner Tasche hatte und der mit einem Cabriolet in der Stadt umherfuhr. Und ich konnte nicht sehen, was sie in diesem Burschen sah. Er kam nicht in die Gemeinde, er saß draußen, er brachte sie zur Gemeinde und dann wartete er draußen im Auto. Er wollte nicht in die Gemeinde kommen. Und da sagte ich eines Tages zu ihr, jetzt lebt sie in Neu-Albany. Ich sagte, ich möchte dich etwas fragen, Mädchen. Was in der Welt siehst du in diesem Jungen? Ich sagte, zum Ersten hasst er genau die Religion, die du hast. Er verachtet deinen Christus. Er wird nie ein Mann sein für dich. Er wird dir dein ganzes Leben miserabel machen. Und ich sagte, das sind doch so feine christliche Burschen hier, mit denen du gehen könntest. Und dein Vater und deine Mutter, die mag nicht mal daran denken, dass du das tust. Aber du gehst hinaus und Du sagst, ach, ich bin ja so eine liebliche 16-Jährige. Und sie begann, Make-up zu tragen, und sie ging hinaus, und bald saß sie in Wirtshäusern. Jetzt ist sie in der Ewigkeit. Und wisst ihr, was für eine Entschuldigung dieses Mädchen mir gab, warum sie diesen Jungen liebte? Sie sagt, er hat so nette kleine Füße und er riecht so gut. Könnt ihr euch das vorstellen? Er hat sich selbst parfümiert. Das ist eine Frau, kein Mann. Das ist weibisch. Ich sagte, Schwester, ich würde eher mit einem christlichen Jungen gehen, der Füße hat wie ein Kieslaster und der riecht wie ein Skunk, wenn er nur ein Christ ist. So ist es.
That's right. True. Yeah, it's excuse. Such cute little feet and smells so good.
Oh, solch eine Entschuldigung, solch nette kleine Füße und er riecht so gut. Dieser Kneipengänger, der immer im Wirtshaus sitzt, schlussendlich hat er das Mädchen ruiniert. Es ist eine Schande. Es ist eine Schande. Heirat ist eine ehrbare Sache, aber man sollte der Sache im Gebet nähern und ehrfürchtig. Aufrichtige Liebe für diese Frau wird euch für immer zusammenbinden. Was ihr auf Erden bindet, das werde ich im Himmel binden. Und wenn ihr dann die Straße hinuntergeht, vielleicht ist sie alt und grauhaarig und verrunzelt, aber du hast noch dieselbe Liebe für sie, die du hattest, als sie eine junge, wunderschöne Frau war. Du hast immer noch diese Liebe. Und vielleicht gehst du mit eingefallenen Schultern, kahlköpfig, mit verrunzeltem Gesicht und allem, aber sie liebt dich noch genauso, wie als du da standest, mit breiten Schultern, gelocktem Haar, wenn es Gott ist in der Sache. Dann schaust du vorwärts zu der Zeit, wo du über den Fluss gehst dort drüben, wo du wieder zurückspringst in die Jugend als junger Mann, junge Frau, um für immer miteinander zu leben. Das ist Gottes ewige Verheißung. Er hat gesagt, er würde es tun. Nicht nur hat er gesagt, wir werden in einer Minute dazukommen, er hat es geschworen, dass er es tun würde. Hört dieses, während wir weitergehen. Der nicht nach dem Gesetz gemacht ist, nach fleischlichen Gesetzen, sondern nach der Kraft des endlosen Lebens. Wir gehen schnell weiter, dass wir es erfassen. Denn da wird bezeugt, du bist Priester für immer nach der Ordnung Melchisedek. Solange dass da ein Priester benötigt wird, wird er Priester sein. Denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Ihr könnt es nicht, was immer ihr tut. Ihr könnt aufhören mit Trinken, mit Rauchen aufhören, aufhören Lügen zu erzählen, zur Gemeinde gehen, versuchen dieses und jenes zu tun, aber ihr seid immer noch fleischlich. Das ist einfach das Gesetz, und das Gesetz macht nichts vollkommen. Aber was macht vollkommen? Christus! Ich kann aufhören mit Lügen, mit Stehlen, mit Ehebruch, aufhören Tabak zu kauen, all diese Dinge aufhören, und ich bin immer noch fleischlich. Gott empfängt es nicht, denn ich habe ihm nichts zur Versöhnung darzubringen. Aber in der Minute, wo ich meine Hände auf das gesegnete Haupt des Herrn Jesus lege und sage, Herr, ich bin nicht gut, willst du mich als dein Diener nehmen? Und dann küsst Gott meine Sünden hinweg und ich stehe vollkommen in den Augen Gottes. So ist es. Warum? Weil ich nicht wegen meinen eigenen Verdiensten dastehe, ich stehe wegen seinen Verdiensten. Und er hat uns vollkommen gemacht durch sein Leiden und durch sein Blut. Seht, die Zeit geht vorwärts. Ich möchte schnell fertig lesen, wenn es geht. Der 18. Vers. Denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht oder im Englischen nichts zur Vollkommenheit gebracht. Eingeführt, aber eine bessere Hoffnung. Was ist die bessere Hoffnung? Christus, durch die wir uns Gott nähern können. Warum? Mit all deiner Güte und all deiner Güte und all deiner Güte und all deiner Güte bist du immer noch, sind wir immer noch fleischlich. Aber einmal in der Gegenwart Gottes, wenn wir das erkennen, dass wir nie dort stehen können, nur durch die Güte von Jesus Christus, nur durch die Verdienste von Christus, dann können wir uns Gott nähern durch die Verdienste seines Sohnes. Herr, ich komme zu dir mit einem unschuldigen Herzen im Namen deines Sohnes, Jesus. Bitte empfange mich. Oh, Bruder, dann kommst du durch einen lebendigen Weg. Nicht, Herr, oh, du weißt, ich habe mit Trinken aufgehört und du weißt, ich behandle jetzt meine Frau recht. Du weißt, ich habe dieses und jenes getan. Du hast nichts zu bringen. Denn das alte Fleischliche, die alten fleischlichen Gebote konnten nichts tun. Eine andere Hoffnung hat es gebracht. Diese Hoffnung ist Christus und wir haben es als einen Anker der Seele fest und sicher. Und hier seht ihr, passt auf, Vers 20. Und wie dies nicht ohne Eidschwur geschah, seht ihr, hier ist es in Schrägschrift, wurde er Priester gemacht, nicht nur Priester, er wurde Priester gemacht mit einem Eid. Seht, wir wollen in den letzten Teil dieser Priesterschaft hineingehen. Denn jene Priester, die levitischen Priester, sind aufrichtige Männer, gerechte Männer. Jene sind ohne Eidschwur Priester geworden, nach der Ordnung Aarons. So hat er Priester gemacht. Sie gingen durch Generationen hindurch, sie gingen zur Schule, lernten, Priester zu sein, Prediger und so weiter. Und so kamen sie. Und Gott machte sie in dieser nicht Priester, sie machten sich selbst Priester durch ihre Bildung, durch ihre Vererbung und so weiter. Aber dieser Mann wurde Priester durch einen Eid, den Gott geschworen hatte. Hört nun gut zu. Dieser aber mit Eidschwur, die anderen ohne Eidschwur, durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester für immer nach der Ordnung Melchisedeks. So ist Jesus eines besseren Bundes Bürger geworden. Und jene sind in größerer Anzahl Priester geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren zu bleiben. Tausendmal tausende von Priestern, denn sie hatten nichts als sie starben, der Tod und Schwachheiten, Tod und Tod und Tod. Aber dieser Mann, welcher Mann? Jesus hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann er auch völlig retten, die durch ihn Gott nahen. Ganz egal, wie sie gefallen sind, wie weit weg sie sind, er ist imstande, sie bis zum Äußersten zu retten, die durch ihn zu Gott kommen, nicht auf deiner Gerechtigkeit, aber auf deinem Bekenntnis, seht, die zu Gott durch ihn kommen, da er immer lebt, um für sie Fürsprache einzulegen. Da ist er andauernd da und legt Fürsprache ein. Denn ein solcher hoher Priester geziemt sich auch uns, der heilig, sündlos und unbefleckt, abgesondert von den Sünden und zu einem hohen Priester im Himmel geworden ist. Da ist er. Wenn ich meinen eigenen Fall darbringen möchte, dann verliere ich. Oder wenn ich es so darstellen würde, ich sage, nun, mein Daddy, er war ein guter Mann, mein Daddy war ein Prediger und ich habe in der Gemeinde gelebt, ich bin immer noch verloren. Aber dieser Mann, der vollkommene eine Christus, er sitzt dort, bringt sein Blut andauernd da für meine Sünden. Da habt ihr es. Der nicht nötig hat, Tag für Tag, wie der hohe Priester, zuerst für seine eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes, denn dies hat er ein für allemal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Denn das Gesetz bestellt Menschen zu hohen Priestern mit Schwachheiten, das ist das Gesetz. Die fleischlichen Gesetze tun das. Ich wollte, ich hätte nun 2 Stunden hier. Wie das Gesetz immer noch Männer zu Prediger macht, so ist es. Nun, Sie sagen, dieser Mann hat eine Seminarerfahrung. Ich wollte meine himmlische Erfahrung um nichts austauschen mit all den Seminarien der Welt. Oh, wir haben diesen Mann gebildet, wir haben ihn erlesen. Er hat sich selbst gebildet. Das liebe ich nicht. Ich liebe einen Mann, den Gott gemacht hat.
He's a self-made man. I don't like that kind. I like a God-made man. See, but the law still makes priests.
Aber das Gesetz macht immer noch Priester. Das Gesetz macht immer noch Prediger. Die Baptistengemeinde, sie bringen handvollweise Prediger hervor. Sie haben eine Maschine, die sie herauslässt. Die Methodisten haben es, die Baptisten haben es, die Presbyterianer, die Nazarener, die Heiligkeitspilger und die Pfingstler. Sie bringen sie hervor, so schnell sie nur können, wie eine große, große Maschine. Ich habe immer gesagt, so diese Brutkastenhühner haben mir immer leid getan. Wisst ihr, so ein kleines Hühnchen, das unter einem Brutkasten ausgebrütet ist, das ist nicht richtig ausgebrütet. Die Henne sollte die Hühner ausbrüten, aber so ein Brutkastenhühnchen, wenn es herauskommt, dann macht es chirp, chirp, chirp und es findet keine Mama, zu der es gehen kann. Es weiß gar nicht, was eine Mama ist. Es ruft nach einer, aber es hat keine. Aber das kleine Hühnchen, das unter der Henne ausgebrütet ist, auf der natürlichen, in der natürlichen Weise, es ruft und die Mama antwortet. Und manchmal denke ich da ihr über diese Seminarerfahrung, aus der sie herauskommen, unter diesen großen Brutkasten dort in Louisville und in der ganzen Welt. Sie brüten Tausende von Predigern aus, pfingstliche Brutkasten, presbyterianische Brutkasten, Baptistenbrutkasten, und sie alle brüten ihre kleinen Hühnchen aus. Und dann chirp, chirp, chirp. Und sie sprechen nur über ihren Brutkasten, der sie hervorgebracht hat. Aber ich liebe es, einen Vater und eine Mutter zu haben. Gesegnet sei der Name des Herrn. Da sind nicht viele mit mir geboren, aber jene, die mit mir dort waren, das sind meine Brüder. Amen. Wir haben eine Mutter, die antwortet. Eine Mutter, die im Himmel ist, die uns alle bemuttert. So wie die Henne über ihre Brut brütet und über ihren Hühnchen, so werde ich über euch brüten. O Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich euch nehmen wie eine Henne ihre Brut. Und ich wollte, dass ihr zu mir kommt, aber ihr wolltet nicht. Ihr hattet eure eigenen Seminare, das Priester ausbrütet. Sie haben euch gegen mich gelehrt und jetzt seid ihr euch selbst überlassen und eure Zerstörung liegt vor euch. Ich sage, oh Leute, wie oft wollte der Heilige Geist über euch brüten wie eine Henne über ihre Brut, aber ihr wolltet euren eigenen Weg gehen. Ihr wollt euren eigenen Weg gehen. Und eines Abends möchte ich predigen über das Thema Dein eigener Weg. Du weißt, dass Kain seinen eigenen Weg wollte und die Menschen möchten heute ihren eigenen Weg, aber da gibt es einen Weg, der richtig scheint, aber das Ende ist der Tod. Passt auf, und so sagt er darin, Vers 13, ich glaube, ich bin da verkehrt, Vers 28. Denn das Gesetz setzt Menschen als hohe Priester ein, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, das später als das Gesetz gegeben wurde, einen Sohn, der in Ewigkeit vollendet ist. Gott sei gesegnet für einen Sohn, der andauernd bleibt nach der Ordnung Melchisedeks. Er hatte nie einen Anfang und er hat nie ein Ende. Und das Gesetz konnte nichts in der Weise produzieren, denn es ist fleischlich. Und die Gemeinde kann nicht so etwas produzieren, die Denominationen, denn sie sind fleischlich. Die Seminare können nicht so etwas produzieren. Sie haben versucht, die Welt da hineinzuschulen. Sie haben es versucht, zu organisieren. Sie haben alle Arten von Wegen in der Welt versucht, alles, was sie konnten, und haben die Hauptsache verlassen. Ihr müsst da hineingeboren werden. Gott macht euch zu dem, was ihr seid, gewiss. Nicht, weil du mit dem oder diesem aufhörst. Nun, die Nazarener, bei ihnen darfst du keinen Ring tragen, du darfst keine Uhr tragen, du darfst gewisse Dinge nicht tun und deine Ärmel müssen so oder so lang sein und deine Röcke müssen so oder so lang sein und ein Mann darf nicht zu einer Loge gehören, sonst taufen sie ihn gar nicht. Gut, und dann kommen die Katholiken, sie haben ihre Dinge, dann kommen die Methodisten, sie haben ihre Dinge. Jeder hat einen Messstab, um es zu messen. Wenn du das nicht erfüllst, dann machst du es nicht. Gut, so ist es. Aber die echte Sache ist diese. Nichts in meinen Armen bringe ich. Ich klammere mich einfach an dein Kreuz. Oh Gott, nackt und verwundet. Ich brauche Hilfe. Ich komme demütigst. Christus, ich bekenne, dass ich nichts bin und nichts habe. Empfange mich, oh Gott. Dann empfängt dich Gott. Vielleicht kennst du nicht einmal den ABC. Du kennst vielleicht nicht den Unterschied zwischen Kaffee und geteilten Erbsen. Vielleicht kennst du nicht Hü vom Hot, nicht die linke von der rechten Hand. Aber das spielt keine Rolle, was du nicht weißt. Da ist eine Sache, die du wissen musst, dass Jesus Christus deinen Platz als Sünder eingenommen hat. Und du nimmst deinen Platz ein, um in seiner Gerechtigkeit dazustehen und bekennst jeden Tag, dass du verkehrt bist und ihn von ganzem Herzen liebst und dein ganzes Motiv ist auf ihn gerichtet und dann wirst du es schaffen, zum Himmel zu gehen. Das ist alles, was es braucht. Denn das Leben, das in Christus war, das muss in dir sein oder du bist verloren. Bevor wir schließen, denke daran, es war ein Bund ohne Bedingung, den Gott mit Abraham gemacht hat. Was tat er an jenem Abend aus? Abraham sagte zu Gott, zeige mir, wie du es tun wirst. Ich glaube, es ist im 16. Kapitel von Genesis. Zeige mir, wie du es tun wirst. Und er sagte, komm Abraham. Und er nahm Abraham zur Seite und sagte, hol mir einen Witter. Hole mir eine Ziege und hole mir eine Kuh. Ich möchte, dass du sie da heraufbringst und ein Opfer machst. Und Abraham ging, nahm das Lamm, die Ziege und die Kuh und hat sie getötet. Das waren alles reine Opfertiere und er hat sie in der Mitte geteilt und hat sie dorthin gelegt. Und dann holt er zwei Turteltauben. Und dann hat Abraham aufgepasst und hat die Vögel verscheucht und hat auf Gott gewartet. Herr, hier sind die Opfertiere, wie wirst du es nun tun? Ich weiß nicht, wie du einen Menschen gegen seinen eigenen Willen retten willst. Ich weiß nicht, wie du das tun wirst. Wie kannst du das tun, Herr? Der Herr sagte, pass auf, Abraham, du bist ein Prophet, du bist geistlich und du wirst verstehen, wovon ich spreche. Gut, Herr, ich möchte es sehen. Ich mache nun ein Drama daraus. Und so, Abraham ist da, setzt sich nieder und verscheucht die Vögel und bis die Sonne untergeht. Und als erstes kam Gott herab. Und als er herabkam, begann Abraham zu schlafen. Gott sagte, Abraham, ich bring dich jetzt in den Schlaf. Hör nun zu, mein gesetzlicher Freund. Seht, Gott nahm Abraham vollständig aus dem Bild. Er hatte gar nichts damit zu tun. Und so macht er es mit dir. Oh, du sagst, oh, ich habe Gott gesucht. Du hast es nicht getan. Gott hat dich gesucht. Kein Mensch kann zu mir kommen, es sei denn, mein Vater zieht ihn zuerst. Seht ihr? Es ist Gott, der dich sucht, nicht du suchst Gott. Du hast es nie getan, denn deine Natur ist verkehrt. Du bist ein Schwein und weißt nichts anderes. Du lebst in einem Schweinegehege, das ist alles, was du weißt. Du liebst es zu trinken, Bier zu trinken, umherzurennen, die Frau des nächsten Mannes zu nehmen, alles zu tun, das übel ist. Aber das scheint dir gut. Sag, oh Bruder, wir haben eine gewaltige Zeit. Du denkst, das sei gut. Aber Gott klopft an dein Herz und das verändert die Sache. Nicht du klopfst bei Gott an, Gott klopft bei dir an. Adam hat niemals an Gottes Herz geklopft, Gott hat an Adams Herz geklopft. Und du bist ein Sohn von Adam, so ist es. Bevor Adam wieder ein Sohn Gottes sein konnte, musste Gott an sein Herz klopfen. Und bevor du ein Sohn Gottes werden kannst, muss Gott an dein Herz klopfen. Und dann legte sich Abraham in den Schlaf. Und als er schlafen ging, was war das Erste, das er sah dann? Ein richtig schrecklicher, spukhafte Dunkelheit. Das ist der Tod, der über die ganze menschliche Rasse kommt. Dann schaut er noch etwas weiter und dann sah er einen rauchenden Ofen. Bevor du Rauch haben kannst, musst du Feuer haben. Aus diesem Grunde glaube ich, dass die Hölle ein brennender Ort ist. Gut, er zeigte, dass jeder von uns dem Tod unterworfen ist und jeder von uns müsste in die Hölle gehen, weil wir Sünder sind. Aber hinter dem sah ein kleines weißes Licht. Und dieses kleine weiße Licht, was ist das Licht? Was war das weiße Licht? Das war die Feuersäule, die vor den Kindern Israel ging. Die Feuersäule, die Paulus traf auf dem Weg nach Damaskus. Und die Feuersäule, die Petrus aus dem Gefängnis holte. Und die Feuersäule, die heute Abend hier ist. Dieser ewige, andauernde Gott, er selbst.
That eternal, everlasting God, he himself walked between these.
Er selbst ging zwischen diese geteilten Opfertiere. Oh, da ging er vorwärts und rückwärts. So werde ich es tun, Abraham. Beobachte mich, was ich nun tun werde. Ich mache hier einen Bund. Und ich werde einen Eid schwören, dass aufgrund des Samens werde ich einen Fürsprecher hervorkommen lassen. Ich werde einen Bund machen mit dem Tod. Und ich werde den Tod im Fleisch verurteilen, denn ich selbst werde es auf mich nehmen. Er sagte, deinem Samen, Abraham, du wirst der Vater der Welt sein. Durch deinen Samen, nicht nur für dich, nicht nur dir gilt diese Verheißung, sondern dem Samen nach dir. Er wusste, er kannte jeden. Nicht was sie tun, sondern was ich tun. Ich werde es tun, Abraham. Ich habe Adam vertraut und er hat es gebrochen. Und jeder bricht seinen Bund, aber diesen werde ich mit mir selbst schließen und ich werde bei mir selbst schwören, ich werde ihn halten. Amen, Amen, Amen. Was tun wir, wenn wir einen Bund machen? Ich sage, Bruder Neville, schaut einen Moment zu nun, Bruder Neville. Wenn du jetzt predigst für mich morgen und übermorgen bis Mittwoch und ich predige dann vom Mittwoch bis zum Sonntag, dann bist du einverstanden? Jawohl. Und so machen wir es. Wir schütteln einander die Hände. Das ist es. Das ist ein Bund in Amerika. So machen wir einen Bund. Nun, wie machen Sie einen Bund in Japan? Sie sagen nun, du wirst das und das tun und ich werde das und das tun. Und dann nehmen Sie eine Prise Salz, denn Salz ist ein Geschmacksverstärker. Wir nehmen Salz und ich werfe Salz auf Bruder Neville. Bruder Neville nimmt Salz und wirft Salz auf mich. Das ist ein bindender Bund.
How did David Lennox
Wie hat David Livingston einen Bund gemacht mit den afrikanischen Negern, dass er in ihr Land gehen konnte? Er ging zu ihrem Häuptling, damit er hindurchgehen konnte, um das Evangelium zu predigen und das Werk zu tun. Und sie nahmen ein Glas Wein. Hier ist der Bund bei den Negern in Afrika. Sie haben ein Glas mit Wein und dann schneidet der Negerhäuptling seine eigenen Venen auf, lässt das Blut heraus in dieses Weinglas. David Livingstone ritzte seine eigenen Venen auf und ließ das Blut in das Glas Wein. Dann haben sie es gemischt. Livingstone hat die Hälfte getrunken und der Negerhäuptling hat die Hälfte getrunken. Dann geben sie einander ein Geschenk. David Livingstone sagt zum Negerhäuptling, was möchtest du? Er sagt, ich möchte diese weiße Jacke, die du trägst. Und so zieht Livingstone seine Jacke aus, gibt sie dem Negerhäuptling und er sagt, was möchtest du? Er sagte, diesen heiligen Speer, den du in deiner Hand hast. Denn er wusste, damit konnte er hineingehen. Und so nahm er diesen Speer und sie waren Brüder, weil sie einen Bund gemacht hatten. Und während er nun vorwärts ging und die Stämme daher liefen, um ihn zu töten, erhob er diesen heiligen Speer. Und als er das tat, schauten sie und sagten, oh, diesen Mann können wir nicht berühren. Warum? Er ist ein Bundesbruder, auch wenn er weiß ist und wir ihn noch nie gesehen haben. Sie wussten, sie waren Schwarze, sie hatten es nicht gesehen. Sie hatten so etwas noch nie gesehen, aber da ist ein Bundesbruder. Er hat den Speer des Häuptlings in seiner Hand. Was für ein herrliches Bild auf heute. Wir trinken den Bund des Blutes des Herrn Jesus mit der Kraft des Heiligen Geistes über uns. Wir gehen vorwärts im Namen von Jesus und diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Es ist der heilige Speer des Häuptlings. Seht ihr nun diesen Bund? Wie taten sie es damals im Orient? Sie schlossen einen Eid miteinander, dann töteten sie ein Kalb, teilten es, standen zwischen die Stücke, diese beiden Männer, zwischen das geteilte Tier, dann schlossen sie einen Bund. Wenn ich das nicht halte und jenes nicht halte und das nicht tue, dann soll mein Leib sein wie diese Tiere. Und wenn sie das tun, dann schließen sie einen Bund, stehen dazwischen und schwören einen Eid, dass sie es halten werden. Und dann zerreißen sie ein Stück Papier. Jeder hat ein Stück. Und zu einer bestimmten Zeit, wenn sie sich wieder treffen, sie sagen, der den Bund nicht hält, der soll den Tod sterben, weil er den Eid nicht hält. Und es soll ihm gehen wie diesen Tieren. Seht ihr diese drei Tiere? Das Lamm, die Ziege, diese drei vollkommenen Opfertiere. Was war das Lamm? Was war die Turteltaube? Was bedeuteten die zwei Turteltauben? Die zwei Turteltauben wurden geopfert, beides für Heil und Heilung, für Errettung und Heilung. Es war zu erreichen jetzt. Die Versöhnung wurde gemacht, aber Heilung blieb. Und so blieb das Heil. Es blieb. Diese zwei Turteltauben wurden nicht geteilt. Das heißt, es ist repräsentiert in beidem das Heil. In seinen Striemen sind wir geheilt. Er wurde verwundet für unsere Übertretungen. In seinen Striemen sind wir geheilt. Und dann legen sie es zur Seite, ohne es zu trennen. Aber was den Bund betrifft, der Teil der Tiere, da waren drei, sie wurden in zwei geschnitten. Seht ihr? Und als sie das taten, dann sie zerteilten es und sie machten ihren Bund. Passt auf, was Gott dem Abraham sagte. Auf Golgatha, aufgrund deines Samens, aus dir hervorkommt Isaac, aus Isaac kommt Jakob, aus Jakob kommt Josef und so weiter. Alle diese Nachfolger, bis schlussendlich dieser gerechte Same kommt. Und so geht es, und es heißt, dass der Herr aus einer Nation kam, die nichts, von der Mose nie gesprochen hatte. Aus einer Priesterschaft, unser Herr kam aus dem Stamme Juda, nicht aus Levi, denn Das waren gesetzliche, fleischliche Gesetzeshüter, aber unser Herr kam aus Juda. Glory! Da habt ihr es. Dort wurde die Verheißung gemacht. Hört nun gut zu, während wir zum Ende kommen. Und auf Golgatha kam Gott herab und er nahm den Leib seines eigenen Sohnes, in dem er gelebt hatte, und er riss ihn auf Golgatha in zwei. Er blutete, war verwundet. Sie stießen den Speer in seine Seite. Er wurde in zwei gerissen. Sein Blut floss heraus und er sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Er beugte sein Haupt und die Erde erschütterte sich, die Blitze zuckten, die Donner rollten. Gott schrieb seinen ewigen Bund. Und er nahm seinen toten Leib aus dem Grabe am ersten Tage der Woche und brachte ihn hinauf zum Himmel. Und dort sitzt er als unser hoher Priester, als Gedächtnis sitzt dort für immer. Und dann sendet er den Geist, der herausgerissen wurde aus diesem Leib, direkt zurück in die Gemeinde. Und diese Gemeinde muss denselben Geist haben, der in diesem Leib war, sonst passt es nicht zusammen in der Auferstehung. Diese zwei Stücke müssen vollkommen zusammenkommen. Und wenn diese Gemeinde nicht vollständig genau denselben Geist hat, der in Christus war, dann werdet ihr niemals in die Entrückung gehen. Da ist ein ewiger Bund, Bruder. Sucht ihn selbst. Findet heraus, was in eurem Herzen ist. Liebt den Herrn. Seid wirklich sicher, dass ihr gerettet seid. Nehmt es nicht einfach als Zufall. Dann spielt ihr nun, wir Amerikaner, wir lieben Spiele, aber spielt nicht damit. Seid sicher, dass ihr richtig seid. Nicht, weil ihr eine Gemeinde erwählt habt, sondern weil ihr wahrhaftig wiedergeboren seid. Christus ist zu dir gekommen in der Person des Heiligen Geistes. Nun ergänzend, während ich zum Schluss komme, wie glücklich sollten wir sein, denselben Heiligen Geist, der in Jesus Christus war, unter uns zu sehen, dass er dieselben Dinge tut, die er tat, als er hier auf der Erde war. Wie glücklich sollten wir sein. Lasst uns nun beten, während wir unsere Häupter neigen. Herr, das war ein großer Tag, mächtiger Tag. Wenn ich auch fühle, wie ich immer fühle, ich habe versagt, ich kann es einfach nicht richtig bringen, Herr. Ich bete, dass du meinen dummen Wegen, dass du mir vergibst für meine dummen Wege. Ich bekenne meine Sünden vor dir und bitte dich um Gnade. Ich weiß, dass da ein großer, hoher Priester zu Rechten Gottes steht im Himmel, der nicht nach der Ordnung Aarons gebildet wurde, nach Gesetzen und gesetzlichen Dingen, sondern er wurde dorthin gestellt wegen der Gnade Gottes, der vorwärts schaute vor Grundlegung der Welt und mich gesehen hat hier in der Welt und für meine Sünden gestorben ist, um mich ins Königreich Gottes zurückzubringen. Ich danke dir dafür, Vater, denn dieser Geist, der nun in deinem Volk regiert, ist ewig, so wie Gott ewig ist. Ich gebe ihnen ewiges Leben, immer andauerndes Leben. Und sie werden niemals zugrunde gehen und am Gericht werden sie nicht einmal dort sein. Sie sind am Gericht vorbeigegangen und sind in die Herrlichkeit gegangen. Und wenn dieses irdische Tabernakel, wenn das abgebrochen wird, haben wir ein neues Zelt, das dort auf uns wartet. Und dafür danken wir dir, Herr. Ich bete jetzt, wenn irgendjemand hier ist heute Abend, der noch nicht das richtige Blut des Bundes getrunken hat, der nicht weiß, was es bedeutet, von neuem geboren zu sein, richtige Gemeinschaft mit Christus zu haben in seinem Herzen oder in ihrem Herzen, mögen sie ihn gerade jetzt empfangen, während wir warten und diese Gelegenheit geben. Und wir beten, an jenem Tag, dass wir das Evangelium im richtigen Licht dargestellt haben. Wir beten es im Namen von Christus, während wir unsere Häupter gebeugt haben. Wenn da jemand ist, der die Hand erheben möchte zu Christus und sagt, Christus Gottes, sei mir gnädig. Lass mich nun als dein unwürdiger Diener den Heiligen Geist in meinem Herzen empfangen. Gib mir die Sicherheit und Liebe, die ich wirklich brauche. Wenn ihr es nicht habt, möchtet ihr einfach eure Hand zu ihm erheben und sagen, Herr, das ist ein Zeichen, dass ich es verlange. Möchtet ihr eure Hand erheben? Gott segne dich dorthin, meine Dame. Gott segne dich, mein Herr. Gott segne dich, Herr. Gott sei mit euch, das ist fein. Und dieser Mann dorthin, den Gott segne dich, mein Bruder. Noch jemand, bevor wir schließen? Wir warten einige Augenblicke. Gott segne dich dort hinten, mein Sohn, ist noch jemand? Herr, ich möchte, Herr, du kennst mein Herz, du weißt, was in meinen Gedanken ist. Der Geist Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und durchdringt sogar das Mark der Knochen und unterscheidet die Gedanken des Herzens. Denkt an das. Er kennt deine innersten Gedanken und deine Absichten. Möchtet ihr eure Hand erheben und sagen, Herr, Gott sei mir gnädig. Ich möchte dich so kennen, dass ich wisse, dass ich verkehrt bin und ich realisiere es. Aber ich möchte richtig sein. Gut. Während wir einfach eure Häupter beugen im Gebet, denkt einen Augenblick nach. Wir möchten nicht in Eile sein. Fels der Zeiten, verbirg mich in deiner Felsenkluft. Lass das Wasser und das Blut aus deiner verwundeten Seite fließen. Sei du die zweifache Kur gegen die Sünde. Er hat es geschworen bei zwei unveränderlichen Dingen. Gewähre, Herr, dass wir alle erkennen, dass diese Atemzüge, die wir tun, flüchtig sind. Wir wissen nicht, wie viele wir noch vor uns haben. Das liegt alles an deinem großen Ratschluss. Du hast es beschlossen oder entschieden. Sei uns gnädig. Und Herr, all denen, die die Hände erhoben haben, Herr, ich muss sie nicht erwähnen, du kennst jeden von uns oder von ihnen. Aber ich bringe mein Gebet der Fürsprache für sie da. Ich bete, dass du die Verurteilung aus ihren Herzen nimmst, dass sie kühn zum Thron Gottes kommen und ihre gottgegebenen Rechte beanspruchen. Du hast gemacht, dass sie die Hände heben. Aus sich hätten sie es nicht tun können. Ich bete, dass du das gewährst in Jesu Namen. Amen. Betet ihn einfach an. Viele von euch fühlen sich jetzt richtig gut. Ihr hebt eure Hand und sagt, preis den Herrn. Er ist wunderbar. Da ist noch Platz an der Quelle. Kennst du das Lied, Schwester Gerti? Wie viele lieben das Lied? Wir werden sehr bald einen Taufgottesdienst haben in einigen Minuten. Gut, alle diese Kandidaten für die Taufe. Die Männer werden diesen Raum gehen, die Frauen diesen Raum. alle, die getauft werden möchten im gesegneten Namen unseres Herrn. Da ist Platz an der Quelle für mich. In diesem gesegneten Namen. Alle nun. Ich liebe dieses alte Lied, ihr nicht auch?